Ja, wie gesagt, die Geschichte ist wahrscheinlich einigen doch recht bekannt. Es geht um die Geschichte von Elia am Bach Krit und bei der Witwe zu Zarpat in 1. Könige 17, wenn das jemand mitlesen will. Und es sprach Elia, der Tischbiter, aus Tischbe in Gilead zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirge dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Mache dich auf und geh nach Zarpat, das bei Sidon liegt, und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Und er machte sich auf und ging nach Zarpat, und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach: Hole mir ein wenig Wasser in Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach: Bringe mir auch ein bisschen Brot mit. Sie sprach: So wahr der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe einen Scheit Holz oder zwei aufgelesen, und gehe heim und will mir und meinem Sohn zurichten, und dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bring's mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden, und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte, und er aß, und sie auch, und ihr Sohn, Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem Ölkrug mangelte es nichts, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Und nach diesen Geschichten wurde der Sohn seiner Hauswirtin krank, und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Leben mehr in ihm blieb. Und sie sprach zu Elia: Was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, dass meine Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Er sprach zu ihr: Gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Er rief den Herrn an und sprach: Herr, mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich Gast bin, so Böses an, dass du ihren Sohn tötest? Und er legte sich auf das Kind dreimal und rief den Herrn an und sprach: Mein Gott, lass sein Leben in dieses Kind zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme Elias, und sein Leben und das Leben kehrte in das Kind zurück, und es wurde wieder lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach: Siehe da, dein Sohn lebt. Und die Frau sprach zu Elia: Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist, und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Herausforderungen und Enttäuschungen. Ich glaube, wenn wir uns diese Geschichte etwas näher anschauen, dann sehen wir, dass es auf allen Seiten nur wimmelt von Herausforderungen und auch von Enttäuschungen. Wenn ich vorher gefragt hätte, was hat denn Elia in dieser Geschichte gebetet, ich weiß nicht, wer da eine Antwort gehabt hätte. Und so geht es uns mit vielen Details in dieser Geschichte. Eine ganz große Enttäuschung war sicher Ahab. Als ich kürzlich zu Hause wieder mal aufgeräumt hatte, fand ich einen Zettel, irgend aus einem schlauen Buch oder aus einer Fortbildung, mit der Überschrift: Menschen, denen man nicht helfen kann. Da standen ein paar interessante Dinge. Menschen, denen man nicht helfen kann, suchen nach Entschuldigungen und Ausreden. Sie reden viel, aber sie hören nicht zu. Sie halten an ungesunden Beziehungen fest. Und sie machen Gott für ihre Probleme verantwortlich und geben ihm die Schuld dafür. Sie wollen Hilfe und getröstet werden, aber bloß keine Zurechtweisung, bloß nicht hören müssen, dass sie was falsch gemacht haben oder etwas ändern müssten. Menschen, denen man nicht helfen kann. Bei Gott ist das natürlich nicht ganz so. Bei ihm gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Aber wenn das so ist bei uns oder bei anderen, dann muss sich an diesen Punkten wohl erst etwas ändern, damit Hilfe ankommen kann. Und wenn man sich diese Punkte anschaut, treffen die meisten fast sehr gut auf Ahab zu. Seine Frau Isabel, die Beziehungen, die ungesund sind, Die Propheten sind immer wieder schuld, wenn was passiert. Gott meint es schlecht mit ihm, auf den will er nicht hören und sich ändern sowieso nicht. Ahab wird uns als einer der schlimmsten Könige vorgestellt, obwohl er politisch gar nicht so erfolglos war. Aber wenn es um das Vertrauen und den Glauben ging, dann war er für lange Zeit der absolute Tiefpunkt. Und dann staunt man. Ausgerechnet er kriegt einen Propheten wie Elia. Gerade er erlebt wie kaum ein anderer König, wie Gott eingreift, wie Gott seine Kraft zur Demonstration stellt, wie er sich beweist. Warum gibt Gott ausgerechnet dem schlechtesten König Ahab einen solchen Propheten? Warum macht Gott ausgerechnet mit ihm so viel Mühe? Ausgerechnet Ahab. Ahab ist eine Enttäuschung von Anfang bis zum Ende und für Elia eine ganz große Herausforderung. Elia konnte da nicht einfach weglaufen. Er musste immer wieder zu diesem Ahab gehen. Gott schreibt keinen so einfach ab. Der schlimmste König bekommt einen der ganz, ganz großen Propheten. Wie sieht das bei dir aus? Vielleicht gehörst du, wie ich auch, nicht den ganz, ganz großen Propheten. Aber vielleicht gibt es in deiner Umgebung einen kleinen Ahab. So einen, der eigentlich ein hoffnungsloser Fall ist. Und vielleicht bist du genau deswegen in seiner Nähe, weil Gott diesen kleinen Ahab nicht abgeschrieben hat. Ahab ist eine ganz große Enttäuschung. Und trotzdem soll Elia dranbleiben. Bei uns gibt es Menschen, die sind Enttäuschungen. Von A bis Z. Aber vielleicht sind wir gerade deswegen im Umkreis dieser Menschen, weil Gott mit ihnen noch was vorhat. Weil er sie noch nicht abgeschrieben hat. Enttäuschungen bei Elia. Elia droht dem König das Gericht an. Das braucht viel Mut, sich vor den König hinzustellen und zu sagen, du bist ein übel Kerl, es wird jetzt nicht mehr regnen wegen dir. Das braucht Mut. Und dann verschwindet dieser Prophet für 3 Jahre in der Versenkung. Das braucht auch Mut. Das braucht Vertrauen. Und ich weiß nicht, was einfacher war für Elia, sich da mal kräftig hinzustellen oder einfach vergessen zu werden. Ein Prophet, der sich versteckt, der sich irgendwo im Dickicht verbirgt. Propheten sind doch mutig und tapfer. Die laufen noch nicht weg. Sich zurückziehen, völlig unwichtig sein, einfach so verschwinden für 3 Jahre. Was für eine Verschwendung. Hat Gott nichts Besseres zu tun mit seinen Propheten? Kann er sich das leisten? Wie war das für Elia? Plötzlich ein Nichts zu sein? Für sehr, sehr lange Zeit? Plötzlich nicht im Mittelpunkt zu stehen? Natürlich hat Elia wahrscheinlich verstanden, dass es schon richtig war, dass Gott ihm gesagt hatte, verschwind mal ein bisschen hier von der Szene. Aber der Ahab ist nicht so gut auf dich zu sprechen. Und trotzdem war das vermutlich eine ganz schöne Enttäuschung für Elia, einfach mal zur Seite geschoben zu werden. Und dann kommt das Wunder mit den Raben. Ja, das kennen wir alle vom Kindergottesdienst her. Das ist eine ganz tolle Sache. Und ehrlich gesagt, so 2 Tage würde ich das auch gerne mal erleben. Aber so Woche um Woche? Das steht jetzt nicht in der Bibel und ihr dürft das auch anders sehen, aber ich denke mal, dass das Fleisch kalt war, bis es bei Elia ankam. Und wahrscheinlich sollte er auch kein Feuer machen, weil er niemand merken sollte, wo er wohnte. Brot und kaltes Fleisch, wie lange möchten wir denn davon leben? Versteht ihr, da geschieht ein tägliches Wunder. 2x pro Tag. Und man könnte sich so nach ein paar Tagen jedes Mal über dieses Wunder aufregen. Ärgern. Was für eine Herausforderung. Gott tut ein Wunder und wir als Menschen haben die Tendenz, uns zu ärgern. Also ja immer wieder dasselbe ist. Ein tägliches Wunder, eine tägliche Herausforderung. Und dann kommt die Sache mit der Witwe. Gott sagt, geh nach Zarpat, ich habe eine Witwe geboten. Was hat sich Elia wohl dabei gedacht? Naja, Witwe wäre jetzt wahrscheinlich nicht meine erste Wahl. Denen geht es meist nicht so gut. Aber schlimmer als Raben in ein vertrockneter Bach kann das kaum sein. Ein Wechsel ist immer gut. Vielleicht gibt es ja auch mal Gemüse. Vielleicht gibt es auch mal was Warmes zu essen. Lassen wir uns mal darauf ein. Geh nach Zarpat, ich habe eine Witwe geboten. Wenn Elia was von Geografie verstand, wusste er, dass Zarpat nicht in Israel lag. Also gab es dort vielleicht keine Dürre, vielleicht gab es dort normal zu essen. Aber wenn Elia was von Wirtschaft verstand, dann wusste er, dass die Gegend dort nicht gerade fruchtbar war und einen guten Teil der Lebensmittel aus Israel importierte. Wenn wir nichts haben, die von uns leben, haben die vermutlich auch nichts. Wir wissen nicht, was Elia alles gedacht hat. Aber auf der rein menschlichen Ebene hätte er denken können, gäbe es nicht eine einfache Lösung? Könnte man das nicht auch anders planen, Herr? Die lange Wanderung dorthin, als eine Person, die vom König zur Fahndung ausgeschieden worden ist? Viele Kilometer, mehr als 100 Kilometer. Und dann eine Witwe. Wer hilft einem Propheten in Not? Möchten wir uns von jemandem helfen lassen, bei dem wir davon ausgehen müssen, dass wir diese Person zur Last fallen? Möchten wir Hilfe von jemandem, wo wir wissen, das fällt ihm echt schwer? Wenn du 1.000 Euro geschenkt bekommen möchtest, würdest du die lieber von einem Millionär bekommen oder von jemandem, der Hartz IV hat? Sich von einer Witwe helfen lassen? Und wie soll Elia überhaupt herausfinden, wer das denn ist? Geh nach Herborn, ich habe einer Witwe geboten, sie soll dir helfen. Na jetzt, macht euch mal auf den Weg. Wie soll er herausfinden, wer das ist? Die hat man damals an der Kleidung erkannt, aber ob es da nur eine einzige Witwe in der Stadt gab? Elia läuft also auf Zarpat zu. Und was geschieht dann? Schließlich hat Gott ja gesagt, ich werde für dich sorgen. Es geschieht gar nichts. Da kommt keine Witwe auf ihn zu und sagt, ach, habe ich mir doch gleich gedacht, Sie sind bestimmt der Elia. Wissen Sie, Gott hat mir nämlich gesagt, Sie sind ein ganz großer Prophet und ich darf für Sie sorgen. Mache ich natürlich gerne. Sie sind bestimmt müde von der langen Reise, ich habe was zu essen, hübsches Zimmer, was zu trinken. Ruhen Sie sich mal ein bisschen aus und dann essen wir was Leckeres. Kein Problem, ist alles da. Ehrlich gesagt, so stellen wir uns doch das vor, wenn Gott sagt, ich sorge dafür. Wenn Gott sagt, ich plane das, ich habe das eingefädelt, dann denken wir doch, das flutscht nur so. Das muss doch jetzt alles funktionieren. Ich weiß nicht, ob Elia auch so gedacht hat, aber wenn er so gedacht hat, dann wurde er ziemlich enttäuscht. Als er da in Zarpat war und diese Witwe begegnete, hat sich Elia wahrscheinlich zum ersten Mal gefragt, ob Gott diese Witwe überhaupt was gesagt hat. Wusste die eigentlich, dass er kommt? Wusste die eigentlich, dass sie ihm helfen sollte? Ist Elia willkommen hier? Ist irgendwas vorbereitet? Oder kommt er vom Regen in die Traufe? Elia tut genau das, was Gott gesagt hat und merkt, die Witwe weiß von gar nichts. Die ist ja nicht mal in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Die hat ja überhaupt gar nichts. Herr, hättest du das nicht ein bisschen besser planen können? Und was macht Elia? Das Einzige, was er weiß, eine Witwe soll ihm helfen, also spricht er die Witwe an. Und er kriegt eine Absage. Tut mir leid, ich habe nichts. Geht nicht. Aber so ganz mittendrin, das fällt uns gar nicht so auf, ist ein ganz kleines Zeichen. Die Witwe sagt nämlich, so wahr der Herr, dein Gott lebt. Und das Wort für Herr in diesem Satz ist der persönliche Name Gottes im Alten Testament. Und ich denke, das hat Elia gehört. Aha. Warum benutzt sie diesen Namen? Ich glaube, es war ein ganz kleines Zeichen dafür, dass er nicht falsch liegt. Dass das die richtige Witwe ist. Aber mehr kriegt er erstmal nicht. Als Elia in Zarpat ankam, da war er müde, da war er hungrig. Da hat er Hilfe gebraucht. Und jetzt geschieht das Wunder. Obwohl er Hilfe braucht, merkt er, da ist noch jemand, der Hilfe braucht. Da ist jemand, der vielleicht viel mehr Hilfe braucht an sich selber. Plötzlich merkt er, dass sich Gott das vielleicht so ausgedacht hat, dass er der Witwe helfen soll, statt dass er Hilfe von der Witwe bekommt. Er hat gemerkt, ich bin nicht der Einzige, der Hilfe braucht. Ich, obwohl ich Hilfe bräuchte, soll im Namen Gottes Hilfe weitergeben. Das ist ein Wunder, wenn das geschieht. Wenn wir selber Hilfe brauchen und merken, um uns herum sind da Leute, die auch Hilfe brauchen. Und denen wir Hilfe geben können. Gerade dann, wenn wir eigentlich gar nichts haben. Versteht ihr, jeder von uns könnte Hilfe gebrauchen. Nicht? Jeder von uns wünscht sich, dass es ihm ein bisschen besser gehen würde. Genauso wie Elia hier. Und dann öffnet Gott uns vielleicht die Augen für eine Person in unserer Nähe, die Hilfe braucht, denen es noch schlechter geht, die noch weniger haben. Flüchtlinge, irgend sonst jemand. Es ist ein Wunder, dass hier bei Elia geschieht, dass er nicht an seine eigene Hilfsbedürftigkeit denkt, sondern sieht, da ist jemand, da stellt mich Gott hin, um zu helfen. Und dann geschieht dieses tolle Wunder, nicht? Ihr wisst schon, was dann kommt. Gut, gehen wir zur Witwe. Wenn ich das Wort Witwe höre, dann denke ich an eine ältere Frau in meinem Alter mit grauen Haaren. Ist sie aber nicht unbedingt so. Die Witwe kann echt jung sein. Man hat nicht den Eindruck, dass der Sohn da 20 Jahre alt ist. Sie hat nur ein Kind. Vielleicht ist der Mann nach 2, 3 Jahren Ehe gestorben. Vielleicht ist sie erst 25. Da waren doch noch ganz viele Hoffnungen im Leben dieser Frau. Die hat sich doch das Leben nicht so vorgestellt. Eine Witwe und ihr Sohn. Wie viel Enttäuschung, wie viel Herausforderung liegt schon in diesem Wort. Und dann sagt sie, ich koche uns jetzt noch was und dann sterben wir. Da ist nichts mehr zu hoffen. Da ist nichts mehr zu wollen. Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung. Es sieht alles nach Sackgasse aus. Und dann die Zumutung. Leute, stellt euch mal vor, was der Elia jetzt zu dieser Frau sagt. Wenn ihr mal wissen wollt, wie das sich heute anhören würde, stellt euch vor, ihr seid gerade am Pleite gehen und dann kommt einer in der Stadt auf euch zu und sagt, ich bräuchte mal ein bisschen Geld. Geh mal zur Bank, nimm deine Mastercard, heb alles ab, was da drauf ist, bring es mir. Und dann geh nochmal hin und heb nochmal ab. Ich sage dir, auf deiner Mastercard wird es nie an Geld fehlen. Ja, ist doch eine Zumutung, nicht? Ich habe mich gefragt, hat die Frau wirklich geglaubt, was Elia da sagte? Oder hat sie vielleicht einfach gedacht, jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an? Ob wir jetzt die letzte Mahlzeit schon gegessen haben oder ob wir sie gleich essen werden. Es ist ja eh nichts mehr zu machen. Und das finde ich spannend hier. Es lohnt sich, auf Gott zu hören, auch wenn man vielleicht gar nicht wirklich davon überzeugt ist. Es lohnt sich, auf Gott zu hören, auch wenn man vielleicht gar nicht überzeugt ist davon, dass das wirklich funktioniert. Es ist doch in dieser Situation völlig egal gewesen, ob diese Witwe einen riesigen Glauben gehabt hatte oder einen kleinen oder gar keinen. Sie sollte einfach tun, was Elia sagte. Das hat gereicht. Es lohnt sich, auf Gott zu hören, auch wenn man vielleicht gar nicht wirklich davon überzeugt ist. Und dann erlebt diese Frau auch ein Wunder. Das tägliche Wunder zu dritt. Jeden Tag Öl, jeden Tag Mehl. Fantastisch, nicht? Wenn das bei Gummibärchen funktionieren würde oder bei Schokolade. Aber habt ihr euch schon mal überlegt, die haben davon gelebt. Von Fleisch steht da nichts. Versuch mal deinen Kindern 3 Wochen lang Ravioli zum Mittagessen zu servieren. Da sind ja immerhin noch Spuren von Fleisch mit drin. Oder andersrum, wer von euch lieben Frauen möchte denn den Ansgar Hörsting mal so für ein halbes Jahr zu Besuch haben? Und alles, was ihr ihm anbieten könnt, ist Öl und Mehl und was man halt so daraus machen kann. Und der Ansgar bringt das auch gleich mit. Ist doch nicht wirklich toll, nicht? Und so nach 3 Wochen hätte der Ilja denken können, meine Güte, das mit den Raben war auch nicht so schlecht. Wenn die mal wieder auftauchen würden, die kam aber nicht. Versteht ihr, da tut Gott zum zweiten Mal ein tägliches Wunder und man könnte sich jeden Tag ärgern. Und man könnte jeden Tag dankbar sein. Und dann stirbt der Sohn. Könnt ihr euch die Enttäuschung der Witwe vorstellen? Ich habe nichts. Da kommt ein wildfremder Mann. Ich beherberge den. Gut, dank dem überleben wir, aber immerhin. Und dann stirbt mein Sohn. Könnt ihr euch die Enttäuschung vom Elia vorstellen? Ich sitze dieser Frau auf der Tasche. Und dann, Gott, lässt du den Sohn sterben von dir. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgehört habt, was er da sagt. Elia betet. Ich möchte wissen, ob ihr schon mal so gebetet habt. Herr, mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich ein Gast bin, so Böses an, dass du ihren Sohn tötest. Tolles Gebet, nicht? Herr, du machst alles falsch. Du tust Böses. Herr, du hast doch Leben versprochen. Du hast uns doch durch dieses Wunder überhaupt erst nur am Leben erhalten. Und jetzt tötest du diesen Sohn, das macht doch keinen Sinn. Herr, was machst du? Das Schöne an dieser Enttäuschung ist, die Frau geht zu Elia damit. Elia geht damit zu Gott. Wenn wir mit unseren Enttäuschungen alleine bleiben, dann wird es schwierig. Dann werden wir misstrauisch. Wo könnte denn die nächste Enttäuschung lauern? Wir fangen an, uns zurückzuziehen. Wir könnten ja nochmals enttäuscht werden. Wir beginnen negativ zu denken. Bei mir klappt das eben nie. Oder so wie die Frau, vielleicht habe ich es ja verdient. Da ist bestimmt irgendwo noch eine Sünde im Hintergrund. Wahrscheinlich ist es eine Strafe für irgendetwas. Oder wir fangen an, die anderen zu beneiden. Denen geht es so gut. Die wissen ja gar nicht, wie gut es ihnen geht. Und ich, armer Tropf. Und dann kommt das Selbstmitleid. Elia geht mit seiner Enttäuschung zu Gott. Die Frau geht mit ihrer Enttäuschung zu Elia. Das haben sie gut gemacht. Jakobus schreibt, Elia war ein Mensch wie wir. Und wir wissen, was er damit meint. Er war ein Mensch aus Fleisch und Blut. Mit Anfechtungen, mit Enttäuschungen, mit guten Zeiten und mit schlechten Zeiten. Aber in vielem, glaube ich, ist Elia auch ganz anders, zumindest als ich selber. Warum ist Elia nicht ausgeflippt? Warum hat er den Betten nicht hingeschmissen? Warum hat es ihn nicht umgehauen, 3 Jahre lang ein Nichts und ein Niemand zu sein und sich von Raben und einer Witwe knapp am Existenzminimum durchfüttern zu lassen? Und auf der Fahndungsliste eines gottlosen Königs zu stehen. Wie hat er das geschafft? Ich glaube, wir haben schon gesehen, Dankbarkeit war ganz gewiss ein großer Grund. Man kann sich jeden Tag über ein Wunder freuen oder darüber ärgern. Man kann jeden Tag ein Wunder finden. Es gibt dieses geniale Lied 10.000 Gründe. Ja, ist in Englisch, aber vielleicht kennt ihr es trotzdem. Egal was geschieht, es gibt immer 10.000 Gründe, Gott zu loben. Ihm zu singen. Dankbarkeit. Mit seinen Enttäuschungen zu jemandem gehen. Behalte die Enttäuschungen nicht für dich. Geh zu einem Propheten. Geh zu Gott. Geh zu Jesus. Er ist gekommen, um unsere Enttäuschungen zu tragen. Ein anderes, glaube ich, Elia hat einfach immer das getan, was Gott ihm gesagt hat. Was er wusste. Manchmal war es ziemlich wenig, und dann hat er einfach das ziemlich Wenige getan. Das einsetzen, was wir von Gott her wissen. Im Vertrauen, den nächsten kleinen Schritt zu gehen, auch wenn es vielleicht gar keinen Sinn macht. Und die Augen offen zu behalten. Nicht nur ich, Herr, brauche Hilfe. Ich kann anderen auch helfen. Gerade dann, wenn ich gar nichts habe, außer eben meinem Herrn. Es gibt aber noch eine andere Frage oder zwei. Was hat Elia am Bach Krit eigentlich die ganze Zeit gemacht? Da war ja nichts. Der hatte kein Handy, kein Laptop, keine Bibliothek, niemandem zum Reden. Vielleicht hat er ein Wasserstandsmessergerät konstruiert, um zu gucken, wie lange das noch dauert hier. Aber das war ja irgendwann auch fertig. Was hat er bei der Witwe den ganzen Tag gemacht? Ich glaube, Elia hat ganz viel Zeit für Gott gehabt. Am Bach Krit ganz gewiss. Wir haben keine Zeit. Und wenn wir Zeit haben, dann haben wir meistens für Gott wieder keine Zeit. Haben wir Zeit, mit Gott zusammen über diese Dinge zu reden, uns von Gott vorbereiten zu lassen auf Enttäuschungen, auf Herausforderungen? Und damit hängt bestimmt dann auch der letzte Punkt zusammen. Und da staune ich je länger, je mehr drüber. Elia sagt das, wovon er weiß, dass es das ist, was Gott sagen würde. Er weiß ganz genau, dass das, was ich jetzt sage, ist das, was Gott sagen würde. Ob es um Ahab geht, ob es um die Witwe geht, ob es um den Sohn geht. Wissen, das, was ich jetzt sage, ist das, was Gott sagen würde. Ich glaube, dafür ist diese Zeit nötig, die wir mit Gott haben. Und wahrscheinlich werden wir selber im Namen Gottes nie so krasse Dinge tun, wie Elia das getan hat. Und trotzdem, glaube ich, lohnt es sich, diese Frage mitzunehmen. Ist das, was ich sage, das, was Gott sagen würde? Amen. Ich bete. Herr, du ersparst uns Enttäuschungen und Herausforderungen nicht. Und wenn wir uns die Geschichten in deinem Wort ansehen, dann merken wir, wie sehr das auch so war bei den Leuten damals. Herr, wir sehen aber auch, wie du dabei warst und wie du geholfen hast. Und danke, dass du dich in dieser Beziehung nicht geändert hast. Danke, dass du bei uns bist. Herr, hilf uns zu sehen, was du uns schenkst. Gerade dann, wenn wir den Eindruck haben, es läuft alles falsch. Gerade dann, wenn wir den Eindruck haben, wir sind in einer Sackgasse drin. Danke, Herr, dass du da bist. Danke, dass du trotz allem sorgst. Danke, dass deine Hand Dinge einfädelt, die wir noch gar nicht verstehen. Herr, hilf uns, auf dich zu vertrauen. Amen.